Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Oder auch die gute Nacht, wie wir wissen, ihr seid ja so verrückt, ihr hört die Folgen ja auch nachts. Herzlich willkommen zur 147. Episode der Birdwatch. Und ihr lieben Leute, letzte Woche hat Dennis es angekündigt, er ist nicht dabei. An dieser Stelle erstmal Shoutout an den Podcast-Papi, der jetzt gerade in den USA ist und sich da einen schönen Urlaub macht und uns jeden Tag unverschämte Bilder zukommen lässt. Also Dennis, wenn du das hier hörst, du bist ganz schön frech. Aber dazu eventuell später mehr. Ich bin natürlich heute nicht alleine hier. Ich habe Joshua auf jeden Fall wieder mit im Gepäck. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Joshua.
Wunderschönen guten Abend, Lukas. Selbe Grüße, also ich schließe mich deinen Grüßen an den Podcast-Papi an, nur meine sind ein bisschen liebevoller. Hab eine ganz schöne Zeit da drüben. In San Fran ist er ja sogar, also ich meine, er lebt sein Leben, ne?
Im Feindgebiet ist er.
Im Feindgebiet, hör mal, Bay Area. So, aber Lukas, woher die Energie, Digga?
Ich sage dir, ich weiß nicht, woher die Energie kommt. Ich war gestern richtig matschig, also Sonntag. Hab dann aber Tennis gespielt tagsüber und bin dann abends relativ früh und zeitig ins Bett gekommen. Und heute Morgen saß ich echt um 6:45 mal wieder in der Firma am Rechner. Also ich war heute Morgen fit wie sonst was und habe auch eigentlich gedacht, als ich nach Hause kam, Mist, der Akku ist leer. Aber wie man sieht, es läuft. Ja, es läuft.
Freut mich für dich. Mir geht's, also ich hatte nicht dieselbe Energie montags morgens.
Ja, gut. Bei mir war die Energie auch kurzzeitig an einem Tiefpunkt, als ich festgestellt habe, dass ich mit zwei Kollegen der Einzige am Freitag im Büro sein werde, weil ich keinen Brückentag genommen habe. Aber
hör mal, da habe ich heute, darf ich da öffentlich überhaupt drüber sprechen? Nee, kann ich nicht. Scheiße, aber erzähl ich dir nachher. Insider-Story. Kann ich nur leider nicht öffentlich machen.
Ja, schade.
Schande über mein Haupt, dass ich das überhaupt zur Sprache bringe. Wie kann ich sagen, ich will etwas sagen und dann sage ich es nicht. Also wirklich, das ist schon frech.
Das ist schon frech. Ja, erster Strike. Ja. Gut, aber um es euch, lieber Community, und uns besonders einfach zu machen, hat der Dennis in der Member-Gruppe im Member-Chat der German Bird Gang gefragt, wer hat denn Bock? Und um es uns besonders einfach zu machen, hat sich der Dennis gemeldet. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Dennis.
Ja, wunderschönen guten Abend euch und allen Zuhörern.
Schön, dass du dabei bist. Und dir die Zeit nimmst, um uns heute hier einmal so ein bisschen über die Cardinals zu quatschen. Wichtigste Frage direkt vorweg. Wie bist du zu den Cardinals gekommen?
Das ist eine längere Geschichte eigentlich. Ich bin aus Essen gebürtig. Und in Essen, weiß nicht, was ihr wisst, in der GFL spielten damals die Assinia Cardinals. Und die hatten das gleiche Logo.
Wie die. Ich sehe manchmal, glaube ich, so Transporter von denen rumfahren. Kann das sein? Haben die so, weißt du, so sprintermäßig, so Vitos?
Die hatten mal sowas, ob sie es noch haben, weiß ich nicht, weil ich bin jetzt in München wohnhaft, deswegen bin ich nicht mehr so oft da oben.
Ah, okay, ja.
Aber da war ich früher Fan von, wo die in der GFL waren, noch vor 20 Jahren damals. Dann, jetzt sind es aktuell Liga 3, glaube ich, leider. Aber als dann die NFL so ein bisschen für mich offen war, dachte ich mir, ich kann keine Liga schauen, ohne von einem Team Fan zu sein. Weil es bringt mir nichts, wenn ich irgendeine Liga schaue, Premier League, egal was, ohne dass ich sage, ich fiebere für ein Team mit. Das ist dann so sinnfrei sonst. Okay, ja. Welches Team habe ich denn da, was ich irgendwie Bezug zu habe in der Form? Und dann war halt Cardinals, selbst Logo, No-Brainer.
Ja, sehr schön. Und das war vor All or Nothing, oder?
Lange davor, ja.
Um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, deswegen nur die.
Also, ich gucke jetzt NFL seit 10 Jahren ungefähr.
Und ich dachte schon, wir reichen jetzt bis an Larry Fitzgerald Draft zurück. Aber 2013, da ist ja noch Steve Keim. Da war ja Steve Keim schon GM. Also
ich kenne auch nur Steve Keim als GM. Also,
okay.
Das ist 8, 9 Jahre gewesen, um die 8, 9, 10 Jahre maximal. Ich weiß es nicht genau.
Aber schon länger als die meisten, länger als ich selbst. Also von daher.
Das ist so. Du bist auf jeden Fall lange dabei. Und hier. Dennis, wir geben dir natürlich auch die Plattform um. Wir haben eben schon kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Du machst natürlich auch eigene Podcasts, beziehungsweise jetzt ja nur noch einen. Du darfst natürlich, wenn du möchtest, hier auch gerne einmal Werbung für deine Podcasts machen.
Sehr gerne. Also wir sind ein Trupp von 6 Leuten, die in dem Zankstellen-Podcast über Gaming-Hobby allgemein reden. Von Retro bis Aktuelles, alles dabei. Hardware-Tests mit der PSVR 2 und Co. Alles dabei. Reden über die neuesten Veröffentlichungen von Sony, Microsoft und Co. Aber als alten Kram machen wir, wir spielen zum Beispiel in einer extra Folge, spielen wir alte Text-Adventure und reden darüber, quasi Live-Let's Play von alten Adventures zum Beispiel. Hört gerne mal rein, zankstelle-podcast.de.
Ja, und der Rookie hat sich wieder gemutet und bemerkt es nicht. Das ist das Ding, weißt du, du gibst Lukas die Moderation.
Ich habe drauf gedrückt.
Ja, sag jetzt. Hast du so viel Gefühl dabei gehabt, wa?
Eventuell.
Aber wir packen auch den Link, würde ich einfach sagen, einfach heute in die Textbeschreibung. Da findet, glaube ich, jeder den Podcast, weil ich glaube auch gerade so ein Thema Gaming und vor allem auch Retro-Gaming ist einfach etwas, womit sich einfach sehr, sehr viele identifizieren. Ja? Und wenn ich das höre, ich hätte schon Bock drauf mitzumachen. Also Dennis, wenn da mal irgendwann einen braucht, der mal irgendwo mit anfasst, dann bin ich dabei.
Wir sind 6 Leute aktuell und wir sind pro Folge meist 3, weil mehr als 3, 4 kennt ihr ja auch.
Ja.
Wird ein bisschen chaotisch.
Wird schwierig, den Rahmen. Das ist so.
Ja.
Gut, steigen wir ein bisschen thematisch ein bei den Cardinals. Und zwar machen wir das so, wir gehen einmal durch das Transaction Wire, weil wir hatten den Draft ausgiebig besprochen, auch mit den undrafted Rookies, die wir gesigned haben. Aber da sind noch ein paar Namen rumgeflogen, denn die Cardinals waren danach nicht weniger aktiv. Wir haben den Safety Andre Cherry, glaube ich, heißt er, von den Philadelphia Eagles geholt. Der wurde von denen gewaved. Ein Safety, wie gesagt. Dann haben wir den D-Liner Ben Stilley, der von den Cleveland Browns released wurde, geclaimed. Dann haben wir erfreulicherweise Paris Johnson Jr., Michael Wilson, John Gaines II., Clayton Tune und den Linebacker Owen Papoue zu den 4-Jahres-Verträgen gratulieren dürfen. Sie haben den nämlich unterschrieben. Dann hat unser 6-Runden-Pick Dante Stills auch noch unterschrieben. Und heute kam die bisher letzte Aktivität ins Transaction Wire, denn wir haben einen Panther gesigned. Matt Heck heißt der gute Mann, der bekommt einen 1-Jahres-Vertrag bei uns. Und dafür haben wir den D-Liner Manny Jones, den Linebacker Blake Lynch und den Kicker Elliot Fry entlassen. Und ich glaube, so viel müssen wir über das Transaction Wire, glaube ich, auch gar nicht verlieren, weil das sind alles erstmal Buddies fürs Trainingscamp. Gucken, wenn man eventuell noch auf den erweiterten Roster aufnimmt. Und dann wird man mal sehen. Momentan läuft ja auch das Minicamp für die Rookies.
Ja, ist vorbei. Das ist vorbei.
Ist vorbei schon. Richtig. Aber das war schon. Und ja, habt ihr was dazu zu sagen zum Transaction Wire oder möchtet euren Senf dazugeben oder jetzt noch nicht?
Ich würde Dennis primär natürlich erstmal den Vorrang lassen, Dennis, wenn du irgendwas von der Seele loswerden möchtest.
Also generell muss ich gestehen, ich verfolge die Namen der anderen Teams, die rüberkommen zu uns, eigentlich selten bis gar nicht, weil was die Mannschaften haben, Spieler haben, ist mir relativ egal. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Ich schaffe das nicht, ich kann mein Team gerade mal so verwalten im Kopf und andere Teams noch, die anderen Teams gucken, wer da wo spielt. Schaffe ich nicht, habe ich nicht die Last im Kopf zu, aber die Namen klingen erstmal ganz okay, was man so gelesen hat. Waren es wohl gute Signings soweit und mal schauen.
Mhm. Ja. Das kann man natürlich voll ganz nachvollziehen, aber genau deswegen hört er uns ja auch. Also irgendwer muss den Laden ja schmeißen.
Ich brauche euch dafür auch.
So, dann gebe ich mal meine 2 Cent dazu. Also wir hatten ja einmal, du hast ihn genannt, Andre Cherry oder wie auch immer man seinen Nachnamen jetzt aussprechen möchte. Ich glaube, da kann man sich drüber streiten. Er, wie gesagt, von den Philadelphia Eagles und da war er auch so ein Foundational-Player. Ne? Also er war auch in der Rotation tatsächlich mit drin. Und es ist ja auch das, was wirklich diese, also jetzt gerade auch in der Phase, ne, in der Rebuild-Phase, in der Offseason-Phase, wo wir uns befinden. Es geht um den Rebuild, es geht darum, dass du Foundational Player findest, dass du den Floor raised. Wir haben oft darüber gesprochen. Und Andre Cherry bedient eben genau den Bedarf. Abgesehen davon, dass unser Safety-Raum so oder so schon nicht tief gewesen ist, mit Ausnahme von Jalen Thompson und Buda Baker, ist Andre Cherry gerade, da er schon Spielerfahrung auch im System mit Jonathan Gannon hat, eine willkommene Ergänzung. Dann Shoutout an dich, Lukas. Du machst einen Panther-Signing sexy. Finde ich klasse. Ja. Und ich glaube, am signifikantesten ist man muss am ehesten anmerken, den Altersunterschied. zu Andy Lee. Da liegen glatte 15 Jahre, glaube ich, zwischen. Also von daher, da können wir von einer Verjüngungskur sprechen. Ist aber auch nicht schwer. Andy Lee mittlerweile 43, ne?
Doch gar nicht. Also so krass ist es doch gar nicht.
Wobei, ich muss mich, also es sind mindestens 15 Jahre Altersunterschied. Das genaue Jahr habe ich gerade gar nicht drauf. Lukas haut schon in die Tasten. Währenddessen ganz kurz, wer Lukas aufmerksam gedeucht hat, wird gehört haben, dass zwei unserer Rookies ihre Rookie-Verträge noch nicht unterschrieben haben. Das sind A, BJ Ojulari und B, Keetrell Clark. Bei Keetrell Clark gibt es eine klare Ausrede. Er hat graduated. Er musste, sage ich mal, an den Honors teilnehmen, an der Louisville University. Und durfte da sein Zeugnis in die Hand bekommen. Das Ganze halt während dem Rookie-Minicamp. Deswegen war er auch nicht da. Mittlerweile ist er, glaube ich, dazu gestoßen. Aber wie gesagt, Rookie-Minicamp war schon vorbei. Aber ich glaube, er ist zumindest jetzt in Arizona vor Ort. Von dem, was man zumindest Social Media vernehmen kann. Und nur bei BJ Ojulari ist es halt irgendwie, keine Ahnung, er war halt da. Er hat halt das ganze Minicamp mitgemacht. Nur hat halt noch nicht das Papierwerk unterschrieben. Gott weiß, woran es liegt. Aber das ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit.
Das denke ich auch. Da geht es, glaube ich, noch um Formalitäten. Ich denke nicht, dass wir da irgendwas zu befürchten haben. Und ganz schnell zur Ergänzung, Matt Hack, 25. Juli 1994 ist der gute Mann geboren worden. Also ist er 28 Jahre alt.
Ja, dann sind es ja ziemlich genau 15 Jahre.
Josh, ey, du Maschine. Ohne Taschenrechner und ohne genaues Geburtsdatum haut der hier einfach mal einen raus.
Frag mich doch einfach. Statt im Horoskop heute Morgen.
Um einmal ganz schnell hier seine Karriere runterzurattern, weil ich sie gerade offen habe. Er war von 2017 bis 2020 war er bei den Miami Dolphins, 2021 bei den Buffalo Bills und letztes Jahr stand er bei den Indianapolis Colts unter Vertrag. Und ja, er hat sogar einen Passing-Touchdown. Also der Mann kann auch werfen, wenn es sein muss. Aber hey, das
qualifiziert ihn auf jeden Fall schon mal für Seth Rogers. So viel ist sicher.
Ja, das ist richtig. Gut, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema von heute. Denn letzte Woche war es soweit, Schedule Release. Wir hatten es ja groß angekündigt. Die NFL hat da wieder einen Klimbim drum gemacht und gefühlt, einen Abend vorher war das ganze Zeug schon wieder online, weil es geleakt wurde durch, ja, Season-Ticket-Holder hatten schon Informationen bekommen, wann die Spiele sein werden, gegen wen man zu Hause wie spielt. Das war ja ganz lustig, sich eigentlich mit anzugucken auf Twitter.
Ja.
Hier einmal ganz schnell die Daten einmal runtergerattert. Erstmal die Preseason. Wir starten da direkt mit zwei Heimspielen. Einmal gegen die Denver Broncos und gegen die Kansas City Chiefs. Und das dritte Spiel in Woche 3 ist in Minnesota bei den Vikings auswärts. Kommen wir zur Regular Season. Woche 1 spielen wir im FedEx Field bei den Washington Commanders. Woche 2 und 3 haben wir zwei Heimspiele. In Woche 2 gegen die New York Giants. Woche 3 gegen die Dallas Cowboys. Woche 4 sind wir in der Stadt zu Gast, wo Dennis gerade Urlaub macht, in San Francisco. In Woche 5 sind wir zu Hause gegen die Bengals gefordert. Woche 6 im SoFi Stadium gegen die Rams. Woche 7 im Lumen Field gegen Seattle. Woche 8 zu Hause gegen die Baltimore Ravens. Woche 9 spielen wir im First Energy Stadium bei den Cleveland Browns. Woche 10 zu Hause gegen die Atlanta Falcons. Woche 11 spielen wir im Energy Stadium von den Houston Texans. Woche 12 zu Hause gegen die LA Rams. Woche 13 im Acrisure Stadium von den Steelers. Da musste man doch mal gerade zweimal hingucken, weil das Heinz Field ist es ja nicht mehr. Woche 14 ist die wohlverdiente Bye Week. Woche 15 zu Hause gegen San Francisco. Woche 16 im Soldier Field bei den Bears. Woche 17 Lincoln Financial Field bei den Philadelphia Eagles und in Woche 18 zu Hause im State Farm Stadium gegen die Seattle Seahawks. Das unser Schedule. Ich würde sagen, man sieht auf jeden Fall, wir haben in der ersten Hälfte, nenne ich es jetzt einfach mal, sehr, sehr viel zu reisen. Ja, wir haben zwar auch zwei Back-to-Back-Home-Games, aber wir sind ja, guck mal, Woche 6, 7 sind wir direkt in LA und dann Seattle und Woche 1 direkt in Washington. Männer, sagt mir eure Meinung und Dennis, da du unser wohlgeschätzter Gast bist, sag mir doch mal deinen ersten Eindruck zum Schedule oder auf welches Matchup freust du dich ganz besonders, da kannst du gleich gerne auch nochmal deinen Senf dazugeben.
Generell freue ich mich auf jedes Spiel, weil alle Spiele spannend sind und Spaß machen. Mein erster Blick war erstmal auf die Uhrzeiten. Wie oft muss ich lange machen? Wie oft habe ich einen kurzen Abend? Das war mein erster Blick. Und das sind halt, ich glaube, 5 Spiele sind um 7 Uhr abends, zu einer normalen Zeit. Und 10 Spiele dann entsprechend halt dann zu der nachschlafenden 10 oder halb 11 Uhr Zeit. Die ja immer so ein bisschen besonders, dass ich montagmorgens ein bisschen unausgeschlafen und müde bin im Büro.
Dann kommt man nicht mit so viel Energie aus dem Montag raus wie ich.
Wie heute Morgen, ja, genau. Wie heute Morgen auch. Heute Morgen war ich richtig gut drauf.
Perfekt.
Ansonsten finde ich halt auch wieder ganz, ganz. Mich ist ja die Daten, weil ich jedes Spiel gerne schaue. Ich bin da nicht so, dass ich sage, oh, das ist toll. Meins ist immer so ein bisschen, dass ich sage, ich gucke mir mal das Spiel gegen die Bears an, zum Beispiel. Damals war ich vor 4, 5 Jahren in Arizona im Nest, hab das Spiel gesehen gegen die Bears, was wir verloren haben, leider war das damals. Deswegen ist das so ein bisschen so, die habe ich gesehen live, die waren gegen uns böse. Denkst du, Mist, ob es dieses Jahr wird, mal schauen. Ansonsten sehe ich halt, haben wir wieder ein Heiligabendspiel, Silvesterspiel, wo man dann wieder abends dann gucken muss, was die Familie macht. Ob man weg kann frühzeitig oder nicht. Ich meine, Silvester geht eher. Silvester kann man sagen, naja gut, dann ist um 7 Uhr das Spiel. Da bist du ja wunderbar um 10 Uhr, halb 11 spätestens fertig mit dem Spiel. Heiligabend ist das Spiel erst um halb 11, also da kann man sagen, Kinder im Bett und Frau auch auf dem Bett, und dann kann ich gucken in Ruhe. Ja. Und dann ist gut. Ansonsten freue ich mich halt auf die Spiele von Niners zweimal, gegen Woche 4, Woche 15. Ist es, glaube ich, ne? Genau. Und die Bengals, weil mein Bruder ist Bengals-Fan. Und das wird dann halt wieder dann immer ein bisschen Banter im Familien-WhatsApp-Chat.
Also der Rest der Familie hat einfach gar keine Ahnung, worum es geht.
Genau. Wir müssen dann auch meistens, irgendwann müssen wir dann auch, da heißt dann, macht euch einen eigenen Chat auf für euch beide nur, dann passt das. Und dann müssen wir dann raus aus der Familie, dann müssen wir einen eigenen aufmachen, dann geht's wieder. Und sonst zanken dürfen ein bisschen. Aber liebevoll zanken, unter Brüdern halt. Ne?
Natürlich, ja, natürlich.
Nichts Böses, aber es hat so ein bisschen Neck unter Fans. Geht schon mal.
Muss ja sein.
Also das sind so die Spiele, die ich halt auf dem Schirm habe, die drei Spiele, San Francisco und halt die Bengals und halt dann auch die Bears, eben wegen meiner damaligen Live-Erfahrung, die eher schlechter war. Genau.
Das ist aber doch erstmal fein. Josh, welche Spiele sind dir ins Auge gefallen sofort?
Eine Frage nochmal vorweg. Wo spielen die nochmal? Spielen die auswärts gegen die Bears oder zu Hause?
Wir spielen im auswärts. Soldier Field.
Okay, also wir haben Soldier Field, Heiligabend. Ich sage mal so, es gibt angenehmere Spiele. Wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr, da hatten wir Anfang November im Soldier Field gespielt und da hatten wir Platzregen. Wahrscheinlich wird der Regen diesmal Schnee sein oder sowas. Also das ist so ein potenzielles richtig Bad-Weather-Game. Wo, sage ich mal, wenn du aus dem Wüstenklima kommst, es gibt wirklich angenehmere Temperaturen. Vor allem, man mag das unterschätzen, aber gerade wirklich, wenn du aus diesem Vegetation-Wüste kommst und rein in dieses Vegetation-Tundra gehst, und dann auf einem offenen Platz, in einem offenen Stadion, was das auch für die Muskeln bedeutet, das ist schon eine enorme Belastung. Darf man nicht unterschätzen, ist auf jeden Fall ein Spiel, das direkt ins Auge gefallen ist. A, weil es das Heiligabendspiel ist. Wir haben wieder ein Heiligabendspiel, letztes Jahr gegen die Tampa Bay Buccaneers, diesmal gegen die Bears. Und zweitens halt wirklich wegen diesem Bad Weather Potential oder halt auch einfach wegen dem Temperaturunterschied. Du hast da locker 20 Grad Temperaturunterschied.
Davor hatten wir doch ein Christmas Game gegen die Colts. Also das zieht sich jetzt ja auch gut durch. Colts, Tampa und jetzt?
Ja, genau. Also wir haben jetzt 3 Jahre in Folge Christmas Day.
Wir wollen halt ordentlich Christmas-Feeling haben. Auch mal Schnee sehen, die Jungs.
So, ne? Und dann, also ich meine, das ist natürlich besonders blöd für die Spieler, muss man ehrlich sagen. Und Dennis ist auch schon zur Genüge drauf eingegangen, aber du hast sowohl Christmas Game als auch Silvesterspiel. Also für die Spieler gibt es angenehmere beide Spieldaten. Ja, vor allem halt auswärts, ne? Sind die Eagles auch auswärts?
Yep.
Genau. Danke für nichts. All das ist schon, wirklich frech.
Aber ich finde generell, also so vom Reisen her, hätte es angenehmer sein können. Weil du, ja, wie gesagt, Woche 6, Woche 7, direkt SoFi Stadium, Lumen Field. Also L.A., Seattle, einmal komplett durchs Land. Natürlich, du bleibst in Arizona, du trainierst in Arizona. Und
das ist für dich komplett durchs Land. Für mich sind die Ostküstentrips viel schlimmer.
Ja, nein. Ich weiß, aber trotzdem, ich finde das trotzdem hart.
Aber guck mal, wenn du jetzt, ich weiß ja nicht, wie die das machen, footballtechnisch, also da bin ich nicht so tief drin und wie die das organisatorisch am Ende machen, aber die werden ja 100 pro. Ich meine, wir haben jetzt gerade über, nehmen wir nochmal das Bears-Spiel und das Eagles-Spiel danach. Du wirst ja nicht sagen, oh ja, wir sind jetzt gerade in Chicago, halbe Strecke, fliegen wir einfach weiter nach Philadelphia. Die werden ja nochmal zurückfliegen nach Arizona. Zwischendurch, 100%. Einfach nur, um auch deine Familien zu sehen zwischen Weihnachten. Wäre mal schön, wenn du dann, ne, Christmas Day, also 25. ist das ja bei denen, dass du dann zu Hause bist. Wäre zumindest eine schöne Sache. Und alleine wirklich, guck mal, du fliegst Phoenix, Chicago, nur um dann wieder zurück nach Phoenix zu fliegen, um dann wieder nach Philadelphia zu fliegen. Das sind, wie viele Meilen sind das? 15.000? Naja, okay, 15.000. Josh, komm, ist gut. Das war ein bisschen überschätzt. Aber es ist schon eine Menge. Also das ist schon sehr, sehr, das ist schon eine hohe Reisebelastung tatsächlich. Und dann halt noch mit den Feiertagen dazwischen oder an den Feiertagen selbst.
Also das Familie, trotzdem, ich meine, es ist deren Job.
Man kriegt natürlich
Millionen für, dann dürfen sie auch mal einen Tag lang nicht Familie sehen eventuell. Klar, ist doof, wäre auch lieber, wenn man die Familie sehen kann, aber wenn ich dafür Millionen kriege, kann ich das schmerzen irgendwann auch mal. Ist mein Job in dem Moment, machst du 10, 15 Jahre und dann ist Ruhe wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
100%.
Kannst nein. Du schon mal.
Für ein Jahr geht das schon mal. Keine Frage. Wie gesagt, der Punkt ist nur, gibt angenehmere Zeiten, gibt angenehmere Tage und vor allem das Chicago-Game. Aber auch Philadelphia ist so ein Extrem, könnte auch sehr, sehr kalt werden. Ostküste im Winter ist auch nicht gerade der beste Platz zum Footballspielen. Kann auch ein angenehmes Spiel werden. Ansonsten, was ist mir noch ins Auge gefallen? Commanderspiel Woche 1. Also du fängst wirklich Woche 1 gegen eins der physischsten Teams der Liga an. Kannst halt nicht anders sagen. Die Commanders sind einfach eines der physischsten Teams der Liga, gerade auch auf der defensiven Seite. Du hast Ron Rivera als Head Coach und was er verkörpert und welche Kultur er zu den Commanders mitgebracht hatte, damals also noch gegen den Krebs gekämpft hatte, wie er ihn dann besiegt hat. Und das ganze Mantra durchzieht ja mittlerweile eigentlich die Commanders und das ist mittlerweile wirklich auch Teil der Kultur von denen geworden. Ne? Also einfach ultra physisches Franchise und das zeigen die Spieler auch auf dem Platz. Und das erinnert tatsächlich die Cardinals einfach daran, von wegen, dieses Mal musste tatsächlich Woche 1 aber auch pünktlich und vorbereitet auf dem Platz laufen. Nicht so wie letztes Jahr gegen die Chiefs, wo wir noch im Winterschlaf gewesen sind. Ne? Also das ist mir auf jeden Fall direkt ins Auge gefallen. Aber ich glaube, und wir hatten schon darüber gesprochen, auch mit dem, was Jonathan Gannon mitbringt und Drew Petzing aus Cleveland, dass das tatsächlich auch einfach, ja, oder auch Monty generell. Ne? Also ich meine, das sind so Werte, die die drei auch mitbringen. Und von daher stehen zumindest die Karten besser. Man kann zumindest erwarten, dass wir bereit sind für dieses physische Matchup in Woche 1.
Ja, hoffentlich. Da bin ich voll bei dir. Ja, also natürlich, du hast vollkommen recht, die Ostküstentrips sind natürlich nochmal die, weil du auch die Zeitzonen ja immer so krass wechselst, das ist ja echt gemein an der Stelle oder hart für die Spieler, aber müssen sie mit umgehen können.
Ja.
Und natürlich, am Ende des Tages freust du dich, wenn du deinen Mannschaftsflieger, den wir ja mittlerweile haben, benutzen kannst.
Ja, wenn wir aber sonst keine Facility haben, den haben wir.
Richtig, genau. Aber erst aus Chicago zurückzufliegen, Weihnachten zu feiern und dann wieder nach Philadelphia, das ist, hui, das geht da nicht nur auf die Kräfte der Spieler, sondern auch aufs Material des Fliegers. Also muss man ja einfach mal so sagen. Aber der Schedule, ich finde, so von den Namen her, er ist spannend gemacht. Ich finde, Washington, gefühlt kann in Woche 1 alles passieren. In Washington ist er jetzt auch so ein bisschen, die haben die Fifth-Year-Option für den hier ihren Pass wahrscheinlich gezogen. Hilf mir schnell mit dem Namen. Mir liegt er auf der Zunge, aber ich komme nicht
drauf. Chase Young.
Chase Young, genau. Den haben sie nicht gezogen. Bin ich sehr gespannt, was da noch so passiert. Dann ist doch jetzt der Verkauf gewesen, meine ich. Die Commanders sind jetzt verkauft worden. Und ja, da bin ich einfach gespannt, ob da irgendwie was passieren wird, was uns vielleicht in die Karten spielt, aber dann die Giants zu Hause, die Cowboys zu Hause, da habe ich ja schon gesagt, das ist ja eigentlich total blöd, weil Kyler, ja, der hätte so gerne in Dallas gespielt, um wieder Dallas quasi, ne, einmal seine Fahne in den Boden zu rammen und sagen, hier regiere ich. Jetzt muss er zeigen, dass er doch in Arizona regiert. Wahrscheinlich wird er in Woche 3 ja nicht
mehr drei spielt.
Richtig, in Woche 3 wird er ja wahrscheinlich nicht mehr auf dem Platz stehen. Aber ja, es ist, ich finde, es ist so krass durchmischt einfach. Also du hast jetzt nichts, wo du sagst, ja, da könnte man mit Glück mal 2, 3 Siege holen, sondern ich finde schon, dass so starker Gegner dann mal, ja, vielleicht ein schwächerer Gegner, aber insgesamt finde ich den Schedule schon ein Brett. Vor allen Dingen jetzt, wo wir gerade in diesem Umbruch sind. Ich finde ihn jetzt nicht, ne, dass du sagen kannst, ja, hier holen wir unsere Siege und ja, da halt nicht. Ich finde, das ist nicht so einfach vorherzusehen, gerade weil in der NFL natürlich auch immer Dinge passieren, mit denen du sowieso nicht rechnest. Wenn wir da einmal auf den Strength of Schedule schauen wollen, dann sind wir das Team mit dem 11. schwierigsten Schedule. Unsere Gegner haben eine Quote von 0,519, also 52% Siegquote in der letzten Saison. Geht natürlich auch schwieriger. Die Eagles beispielsweise haben den schwierigsten Schedule der Liga mit 0,566, ungefähr 57% der Gegner haben letzte Saison ihre Spiele gewonnen. Ja, das nochmal gerade so dazu.
Ja, bei Strength of Schedule musst du ja immer vorsichtig sein, weil wir sagen jede Woche aber auch, dass das basiert hauptsächlich halt auf der Leistung der letzten Saison. Und NFL ist ein Yearly Business. Das kann sich in einem Jahr wechseln. Aber prinzipiell, was du halt sagen kannst, ist zum Beispiel, dass wir in den ersten 7 Wochen gegen 5 Playoff-Teams aus dem letzten Jahr spielen.
Das ist so.
Und alleine so in die Saison zu starten, ist, glaube ich, ja, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Wie gesagt, wir hatten es eben gesagt, als wir so ein bisschen den Blick aufs Commanders-Spiel geworfen haben, du musst ready sein für die Saison, keine Frage. So oder so, ob du jetzt, wie gesagt, ob du jetzt am Ende gegen 5 Playoff-Teams in den ersten 7 Wochen spielst oder ob es jetzt eben nicht 5 Playoff-Teams wären, spielt keine Rolle, du musst ready sein.
Die Frage ist ja auch, die man sich stellen muss, inwieweit fangen sie an ohne Keile und sagen halt, die ersten Spiele sind mir scheißegal quasi, die hauen wir einfach nur raus und wir sind halt nur da und alles wurscht und danach, Keile Aspekt, legen wir los.
Weißt du nicht, was passieren? Das ist eine sehr gute Frage, das stimmt. Die Frage ist ja auch, wie früh sehen wir Keile überhaupt? Viele sagen ja, er sei mit seinem Rehab vor Schedule. Ich glaube persönlich, dass du, wie wir eigentlich immer sagen, dass du wartest, bis Keiler wirklich bei am liebsten 110% ready ist, damit da keine Verletzung folgt, weil er ist das Face of the Franchise. Wenn er sich direkt wieder verletzen würde, ich glaube, das wäre der absolute Worst Case. Das wäre der GAU. Ja, das wäre der, richtig, das wäre der absolute GAU.
Warum? Wir haben noch Clayton Tune.
Wir haben Clayton Tune, wir haben Jeff Driscoll, wir haben Colt McCoy, also bitte, ja.
Wir haben auch keiner.
Das hast du jetzt gesagt.
Du musst aber schauen bei so einem Spieler wie Keiler, aber ich meine, was es ja auch psychisch macht mit dieser Verletzung. Belastest du den Fuß oder generell die Verletzung wie früher, wenn du halt da was hattest mal, was langwierig war, gehst du wieder all in mit deinem jeweiligen Körperteil.
Ja. Es geht halt dabei sowas primär um Vertrauen einfach in deinen Körper. Du läufst anders. Wenn du weißt, ich meine, der Kreuzbandriss, der war ja sogar noch ohne Außeneinwirkung. Ne? Keiler ist einfach nur aufgetreten einmal, falscher Winkel, whatever, welche höheren Mächte da mitgespielt haben, ein Snap. Bis du das Vertrauen in deinen Körper wieder hast und akklimatisiert auch wieder an dieses NFL-Klima bist, das vergessen, glaube ich, ziemlich viele einfach diese Mental Side of Things. Und das ist gut, dass du das erwähnst, Dennis, weil es ist halt einfach wirklich, ich glaube, Vertrauen in den Körper trifft den Nagel auf den Kopf. Und bis du das Vertrauen dir selbst wieder beigebracht hast, dauert einfach unheimlich lange. Oder kann unheimlich lange dauern. Bei den einen geht's schneller, bei den anderen weniger schnell. Ne? Das ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Und von daher, das darfst du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und ob, also, ne, das ist diese andere Seite der Medaille, unabhängig davon, ob du jetzt prinzipiell physisch ready zu spielen bist. Es geht darum, die psychische Komponente bei dem Ganzen.
Ja, ich kann da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mich beim Tennis 2-mal verletzt. Ich hatte 2 Außenbandrisse. Mhm. Einmal auf einem zu seifigen Platz gerutscht. Und dann ist das Fußgelenk stehen geblieben. Und mein Knie hat gesagt, ey, wir wollen noch 5 Meter weiter, los. Und dann hat es Peng gemacht. Boah, ich habe noch nie gefühlt im Körper so einen lauten Knall gehört. Das war richtig gruselig. Ja und 10 Wochen später ist das gleiche Band wahrscheinlich nochmal gerissen in der Halle. Keiner kann mir erklären, wie das passiert ist. Ich hatte extra so ein Korsett sogar um den Knöchel. Also eigentlich war ich protected as fuck, ja. Und ich sag euch, ich habe das Vertrauen in meinen Körper so weit verloren, ich habe gesagt, ich brauche jetzt 6 Monate Pause. Ich habe 6 Monate kein Tennis gespielt. Und seitdem bin ich auch verletzungsfrei. Aber auch wenn du dann wieder auf den Platz gehst, du fühlst dich erstens wie der erste Mensch auf dem Platz. Und bis du das Vertrauen und deine Bewegungsabläufe wieder so drin hast, das dauert. Das ist ein total wichtiger Aspekt. Das ist gut, dass wir das heute hier auch nochmal thematisieren. Weil, ja, und vor allem gerade Kyler, ne, sein Körper ist halt für ihn bares Geld oder wahres Geld, weil damit verdient er im Endeffekt ja sein Geld. Und da kann man einfach nur hoffen, dass das für ihn schnell wieder alles im Rhythmus ist und dass er dann auch irgendwann wieder auf dem Platz steht. Und ich glaube, ich spreche da für uns alle, wenn wir sagen, wir würden Kyler auch ohne Probleme erst in Woche 17, 18 auf dem Platz sehen. Wenn der Junge noch nicht hundertprozentig bereit ist, dann soll er nicht den Platz betreten, ganz einfach.
Es geht ja auch vor. Ich meine, der Spieler muss fit sein. Es bringt nichts, wenn wir jetzt nur wegen der Franchise-Willen, weil wir was machen wollen, ihn hinschicken, auf den Platz schicken. Er ist auch jemand, der ist ja auch ein Spieler, der ja, das ist ja das Gute an ihm, er ist ja recht divers mit seiner Spielart. Ich meine, Passspiel und Laufspiel. Wenn er halt nicht mehr läuft, dann ist er auch wieder noch mehr ausrechenbar für den Gegner. Wenn man weiß, okay, er läuft nicht mehr, weil er sich nicht traut oder weil er nicht, noch nicht voll kann, haben wir noch wieder eine Option weniger für die Spielzüge, die wir haben.
Ja, und auch da bei diesem Mental Side of Things hast du auch wieder zwei Ebenen. Die eine ist das Bewusstsein, die Bewusstseinsebene, dass du aktiv daran denkst und das antizipierst. Das andere ist die Unterbewusstseinsebene, dass dein Körper noch daran denkt. Dein Geist ist noch damit befangen, auch wenn du gerade selbst vielleicht im Bewusstsein gar nicht mal aktiv daran denkst oder sowas. Aber dein Körper läuft automatisch anders. Du kannst das gar nicht beeinflussen. Du musst, wie du dein Bewusstsein konditionierst, musst du auch dein Unterbewusstsein konditionieren und das braucht einfach Zeit. Das geht auch nur über Zeit. Aber gerade aus der Perspektive wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass du Kyler zum Ende heraus in der Saison wieder auf den Platz schickst, einfach dass dein Körper auch wieder so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt. Das natürlich aber vorausgesetzt, dass es halt ne, physisch alle Bedingungen gegeben sind, dass du auch psychisch den Rehab anfangen kannst. Das darfst du auf gar keinen Fall vernachlässigen.
Und deswegen kommt es vielleicht auch ein bisschen in Kampf in Handy ein bisschen, wenn man sagt, die ersten Spiele sind ein bisschen körperlicher vielleicht und sind schwieriger. Lass dich ja. Schon mal wegfallen für ihn quasi, dass er danach mit den vermeintlich leichteren anfangen kann. Vermeintlich
leichter. Ja, wie Joshua eben schon gesagt hat, du hast natürlich, stell dir mal vor, er wird direkt in Woche 1 auf dem Platz stehen. Natürlich nicht möglich wegen der Verletzung. Aber in Woche 1 gegen die Commanders willst du eigentlich als Quarterback ungern auf dem Platz stehen, weil wenn die mal durch die O-Line brechen, dann kann es sehr wahrscheinlich wehtun.
Aber das ist so ein Ding, das zieht sich durch den kompletten Schedule. Ich meine, wenn wir uns einfach mal alleine die D-Line-Matchups ansehen, die wir in dem Schedule oder denen wir uns im Schedule entgegnet sehen, wir haben die Commanders, eine der Best Front Seven der Liga. 49ers gleich zweimal. Danke für nichts, wie immer. LA, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da steht so eine Personalie vorne drin. Cowboys, meistens sexy in der Liga letztes Jahr. Also mehr brauchst du nicht sagen. Richtig. Underrated Pass Rush. Weil nicht jeder denkt vielleicht gerade, wenn du über Dallas sprichst, direkt an Pass Rush, weil andere Themen bei den Dallas Cowboys sehr viel prominenter sind. Die Ravens, okay, die haben so ein notorisches D-Line-Problem tatsächlich, aber vielleicht kriegen sie das ja auch noch auf die Kette. Cleveland Browns, jetzt auch noch für Za'Darius Smith getradet. Neben, wie heißt er noch gleich? Miles Garrett, danke, mir ist gerade nur Jadeveon Clowney in den Sinn gekommen, aber den hat es ja auch schon aus. So, dann hast du die Atlanta Falcons, auch sneaky, ja, mit Grady Jarrett, unheimlich talentierter Spieler. Ja, dann hast du die Texans mit Will Anderson, ich meine, und das wird sich zeigen bis Woche, was ist das?
Woche 11 ist das.
Danke. Also, du hast gefühlt, und dann auch noch die Steelers, also mit TJ Watt, Casey Hayward.
Nicht nur das, sondern du hast in Woche 17 ja auch noch die Eagles.
Ja,
und die Eagles werden gegen uns heiß sein. Die spielen gegen ihren alten Defensive Coordinator, gegen ihren alten Linebackers-Coach. Also ich glaube, die legen da nochmal ordentlich Feuer mit rein. Vor allen Dingen, weil es ja zum Ende des Jahres, das war ja nicht so ein ganz angenehmer Abschied, glaube ich, für Jonathan Gannon. Da kam ja die ein oder andere Spielermeinung hoch, die, glaube ich, ihm nicht ganz gefallen hat.
Echt? Ja, da war doch, von Spielerseiten aus?
Ja, da war doch, kann ich gleich raussuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Gardner Johnson war, der irgendwie in seine Richtung geschrieben hat, du hast uns einfach nicht richtig vorbereitet auf den Super Bowl, bla bla bla, irgendwie sowas. Da kam auf jeden Fall ein bisschen was hoch, ein bisschen Hass. Aber gegen die willst du halt eigentlich dann auch nicht spielen.
Gerade gegen die würde ich spielen wollen. Aber aus Kylers Perspektive, ja.
Aus Kylers Perspektive
auf gar keinen Fall.
Und guck dir die D-Line und den Pass-Rush an. Also,
Ja, aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding. Und ich glaube auch jedes Team, dass wir diese Saison spielen, sind einfach, die charakterisieren sich darüber, dass sie einfach physisch Football spielen. Es gibt Teams, die machen das eher weniger. Ja, und dann gibt es Teams, die machen das eher mehr. Und du hast zum Großteil Washington, New York, Dallas, also die komplette NFC East, und dann aber auch Browns, Pittsburgh. Das sind alles Teams, die sich darüber identifizieren, wie hart sie auf dem Spielfeld spielen. Und das werden unheimlich interessante Matchups sein. Und das wird, glaube ich, so einer der spannendsten Punkte überhaupt in der Saison zu beobachten sein, wie die Cardinals es schaffen, die Physikalität oder auch einfach diese Mentalität zu matchen. Und das wird für mich ein extrem schöner, oder das wird auf jeden Fall ein zentraler Punkt von den Punkten sein, die ich diese Saison auf jeden Fall ja verfolgen werde.
Absolut. Der Schedule ist, der macht ja auch einfach Spaß, weil, Joshua, du hast es schon gesagt, du spielst direkt gegen Teams, die waren letztes Jahr on fire, die wollen sich natürlich auch dieses Jahr direkt zu Beginn der Saison in Stellung bringen. Und du als Team, das Stand jetzt ein bisschen Rebuild-Modus hat, die Sache locker angeht, das heißt nicht, dass man es auf die leichte Schulter nimmt, aber du hast natürlich immer als Underdog so ein bisschen die Chance, dem ein oder anderen Riesen dann mal ein Bein zu stellen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ey, wir gehen auf jeden Fall positiv aus der Saison. Liebe Birdking, versteht mich nicht falsch, ihr wisst, wie wir die Saison einschätzen, aber ein Surprise-Win ist immer drin, plötzlich. Bei irgendeinem läuft's nicht, dann hat der Quarterback für sich vielleicht gerade mal kurz den Fuß verdreht, wisch nicht, was los ist, und dann hast du auch wieder Chancen. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was die Saison so bringt. Und ich finde auch die Preseason-Games natürlich, die sind jetzt nicht so wirklich bedeutsam, aber da hast du ja auch schon Teams mit den Broncos, den Chiefs und den Vikings, da kannst du vielleicht auch schon das eine oder andere sehen, ob sich da was verändert hat oder nicht. Rein scheme-technisch her.
Also, wenn wir jetzt auch noch die Preseason-Games-Debatte aufmachen, gibt es ja zwei Camps bei Preseason-Games. Das eine Camp ist, ich schone meine Starter, weil wehe, die verletzen sich in der Preseason. Andere Camp ist, ich lasse meine Starter gerade in der Preseason spielen, damit die ready sind für die Season. Ergibt ja nur Sinn. Was haben wir letztes Jahr gesehen? Wir haben keinen einzigen Starter auflaufen lassen in irgendeinem der Preseason-Games. Ja, und wir sahen aus wie die letzten Murmeltiere, die da nach Nüssen gejagt haben. So. Ja, während Patrick Mahomes schon in Woche 2 der Preseason ein ganzes Viertel durchgehauen hat und NFL-ready war so ungefähr. Ne? Also das sind so die beiden Camps, die du hast, und ich kann beide Standpunkte sehr gut verstehen. Aber ich glaube halt, dass gerade auch unter Jonathan Gannon wir auf jeden Fall sehen werden, dass unsere Starting-Spieler mindestens 1-2 Viertel Spielzeit bekommen werden. Gerade das für das neue Coaching-Staff auch nochmal hinsichtlich personeller Entscheidungen und auch später hinsichtlich des Depth-Charts unheimlich aussagekräftig sein wird, was in den Preseason-Games gezeigt wird. Und von daher kann man schon mal davon ausgehen zumindest, dass wir wesentlich mehr Starter-Partizipation in den Preseason-Games sehen als in den Jahren mit Cliff Kingsbury. So viel ist, glaube ich, schon mal sicher.
Habe ich da bei dir gerade Vanilla-Play-Calling gehört?
Nee, Schokopudding.
Achso, gut, okay. Ich wollte mir sicher gehen.
Nee, schon ein gutes Zeug.
Sehr gut.
Nein, aber ne, also wenn wir über Preseason-Games sprechen, dann ist, glaube ich, der Punkt auf jeden Fall schon mal zentral. Also wir werden definitiv sehr viel mehr Partizipation von Starterspielern in den Preseason-Games sehen. Einfach, wie gesagt, der neue Coaching-Staff muss sich natürlich auch erstmal, klar, du siehst deine Spieler im Trainingscamp und darauf basieren vielleicht 70% deiner Informationen, Einschätzung, deiner Depth-Chart, Aufstellung später. Aber diese letzten 30%, diese Foundational-Player, ne, weil was nach oben hin raus, das ist alles klar eigentlich. Ne? Aber welche Spieler nimmst du mit ins 53-Mann-Roster? Welche bilden dein Fundament? Das wird darüber entscheiden. Und darüber hinaus werden wir halt eben die Starter sehen, damit wir nicht so unvorbereitet auflaufen, wie das jetzt hier gegen Kansas. Dennis, du bist gemutet. Schon das zweite Mal heute. Lukas, nee, nee, und jetzt Dennis.
Ja, gut, okay. Das zweite Mal insgesamt gemutet.
Ja, meine ich ja.
Genau, ich zum ersten Mal jetzt. Tut mir leid. Was wollte ich sagen? Genau, du musst den Spieler ja auch beim Spiel sehen, weil ich kenne es von mir selber, ich war früher auch lange noch Spieler in Mannschaftssportarten, Wasserball gespielt früher.
Oh.
Training ist eins. Ich kann aber im Training noch so gut sein. Wenn ich in der echten Spielsituation nicht abliefere, kann ich im Training der Beste sein, beim Wurfspiel oder beim Außer-Ausdauertraining. Das ist toll für mich, aber bringt mir im Spiel nichts.
Ja. Richtig. Wenn du Trainingsweltmeister bist, hast du zwar im Training immer gewonnen, aber...
Vor allem bei physischen Sportarten, wie ich habe Handball gespielt. Mhm. Aber Wasserball ist, glaube ich, noch mal eine Stufe drüber. Da gehst du im Training nicht so hart ran. Aber gerade beim Wasserball zum Beispiel und beim Handball, wie gesagt, glaube ich, ein bisschen sensibilisierter, geht es körperlich anders zu. Also da nimmt der Gegner sich jetzt mal nicht raus und gibt dir nicht gerade mal eine mit oder sowas. Also das passiert häufig.
Dennis, jetzt wäre ich gespannt, weil ich würde eigentlich fast sagen, Handball ist die härtere Sportart, weil im Handball so viele versteckte Fouls sind.
Als Wasserball? Nee, glaube ich nicht.
Du kannst im Wasserball auch viele Fouls machen. Versteckt unter Wasser kannst du wunderbar mal zupfen, mal schieben, mal treten. Alles drin. Und da hast du natürlich auch Maßnahmen dagegen. Ich meine, die Badehose ist so eine Lackhose, die dich, da fällst du nicht fest dran. Du hast einen Eierbecher drin vorne, der schützt da auch, also das ist eigentlich kein Problem. Da bist du geschützt an sich. Deswegen würde ich sagen, Handball ist der härtere Sport, würde ich sagen. Einfach, weil er auch dann ohne Schutz gespielt wird, der da
ja, okay. vorhanden ist. Ne? Dazu eine schnelle Anekdote. Ich hatte einen Kollegen, der hat Handball Jugend-Bundesliga gespielt. Und immer, wenn wir lange in der Schule waren, weil wir 9., 10. Stunde Sport hatten, ja, war es so, dass ich mit ihm die Aufzeichnung vom Spiel geguckt habe. Sonntagsspiel wurde aufgezeichnet, wir haben es mittwochs geguckt. Und er hat immer in die Szenen zurückgespult, wo er gerade einem eine verpasst hat. Und sagte so, hey, guck mal, dem habe ich in den Magen geboxt. Voll der Lackaffe. Und ja, guck mal, da auch. Also damals habe ich gemerkt, eieiei, Handball ist ein ganz schön grober und ganz viel versteckte Foulsport.
Guck mal, ich war Kreisläufer.
Du hast viel eingesteckt, hä?
Ich habe viel ausgeteilt. war eine gute Zeit auf jeden Fall, definitiv. Aber es ist das, was Dennis sagt. Ne? Du brauchst diese Spielpraxis. Anders wirst du nicht vorbereitet auf die Spielpraxis und Ende.
Du musst dich nicht durchspielen. Reicht ja, wenn du halt, wie du sagst, ein Quarter, zwei Quarter spielst, passt ja erstmal.
Ja, richtig. Und ich glaube, das hat aber das Team letztes Jahr auch gespielt. Und ich glaube, dass die Spieler dem Coach auch ganz klar sagen würden, wenn er ihm sagt, ja, in meine Startelf lasse ich die ersten drei Wochen, also sprich die Preseason, raus. Ich glaube, dass da viele sagen würden, hey, yo, wir haben letztes Jahr damit so schlechte Erfahrungen gemacht, lass mal nicht machen. Ja. Und ich schätze aber Jonathan Gannon auch einfach nicht so ein, weil der Mann hat so viel Energie, so viel Feuer, der wird eine gute Lösung finden und in Woche 1 eine Mannschaft auf den Platz stellen, die auf jeden Fall sehr, sehr viel bereiter ist, als Cliff Kingsbury das in der letzten Saison gemacht hat.
Ich meine, oder sich getraut hat. Du bist ja auch Profi. Ich meine, als Profi weißt du ja selber, hey, ich brauche die Spielpraxis. Oder du bist ja nicht der erste Mensch im Spiel. Du bist Profi, kriegst Millionen Verträge, weil du seit College-Zeit schon spielst. Und du weißt ja, wie du dich vorbereiten musst. Du weißt doch, du kennst dich doch selber als Spieler auch dann. Du weißt, was du brauchst, um dann am Spieltag 1 auch fit zu sein.
Ja.
Und dann musst du mit dem Trainer auch reden können. Sag, Trainer, schön, was du planst, aber vielleicht mal Input in die andere Richtung, Feedback geben. Ich brauche Spielpraxis ein bisschen oder sowas in der Art.
Ja, richtig. Ich meine,
das ist dann neben von beiden Seiten. Trainer und Spieler sind ja auch da irgendwo ein Team zusammen, halt, müssen zusammen interagieren. Trainer gibt die Taktik vor, klar, aber der Spieler muss auch sagen, hey, Coach, ich will spielen. Er muss auch zeigen, dass er heiß ist.
So, und Hand in Hand arbeiten.
Genau. Ja.
Und Lukas, du hast eben gesagt, dass sie bereit sind zu spielen. Es geht ja dabei weniger um die Bereitnis oder, ne, selber, sage ich mal, auf dem Platz zu stehen und Bock zu haben zu spielen. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber das, worüber wir sprechen, ist, es macht einen riesigen Unterschied, ob dich jetzt Frau Hall in der Offseason trainiert hat oder Dwayne The Rock Johnson.
Natürlich, klar, logisch.
So, und das ist der Punkt.
Ja. Ich meinte auch, klar, den Willen zu zeigen, sich nicht quasi auf die Bank setzen zu lassen und zu sagen, geil, ich kann einen Tag chillen, sondern klar zu sagen, okay, ne? Let's go. Und ich will da draußen auf dem Platz ein Feuerwerk abbrennen und zeigen, dass ich bereit und Bock habe auf die Saison und spielen kann.
Wie
und
schon Josh auch
direkt
sagte,
das Level habe.
Wie schon Josh sagte, du hast ja auch im Training halt, gehst du nie so ran wie im echten Spiel dann, und du rangehst an den Gegner. Weil du weißt genau, du willst dich ja verletzen. Du willst ja den Spieler
genau, du darfst es häufig ja auch nicht. Also
das auch.
Ne? In der Facility selber gibt es ja auch strengste Regeln eigentlich.
Du darfst ja auch erst in den letzten Stages der Trainingscamps mit Vollpads trainieren. Ne? Also bis dahin reicht es ja schon. Also es sind ja schon Environments, die da aufgesetzt werden, wirklich zu Trainingszwecken. Und dafür sind die Preseason-Spiele und Spiele am Ende des Tages ja auch da. Dafür gibt es die Preseason ja. Genau dafür.
Richtig. Auch einmal um die Rotation. Wir wissen ja, nach dem ersten Preseason-Spiel ist ja nochmal ein Cut. Nach dem, ich weiß gar nicht, Josh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder Dennis, du gerne auch. kommt nach dem zweiten Preseason-Game nicht auch direkt ein Cut und nach dem dritten ist dann...
Das Final Roster steht nach dem dritten Preseason-Game.
Genau, richtig. Ja. Also du willst natürlich auch den jetzt beispielsweise den Undrafted Rookies die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, aber man darf, wie wir gerade gesagt haben, die Starter da voll gar nicht außer Acht lassen. Das kann sehr gefährlich werden. Ruft nun mal bei Cliff Kingsbury an. Gut, jetzt Dennis, die Frage an dich. Wenn du so den Schedule jetzt siehst, was ist so deine Vermutung? Auf was für einen Rekord tippst du? Es ist natürlich way too early, viel, viel, viel zu früh. Aber wenn wir jetzt mal so ins Blaue reinraten, was würdest du sagen?
Schwer zu sagen.
Vielleicht lass mich das, Dennis, ich möchte nicht ins Wort fallen, aber lass mich kurz in Kontext setzen. Also die Cardinals sind ja so schon, ich falle auch schnell, ich habe viel Masse. Die Cardinals sind auch so das schlecht projecteste Team der NFL momentan. Und je nachdem, welchem Sportbuch du folgst, haben wir entweder 4,5, 4 oder 5 Siege. Einfach nur, um das mal in Relation, in Kontext zu setzen. So, und jetzt darfst du deiner Expertise Raum schaffen.
Nicht vorhanden, meinst du?
Das hast du jetzt gesagt.
Voll im Bunst. Nein, ist halt schwer zu schätzen, weil du weißt, die ganzen neuen Drafts, wie schlagen die ein, wann ist Kyler fit, wie schlägt er wieder ein, wie ist das Zusammenspiel der Spieler, finden die schnell zusammen zu einem guten Spiel, zu einem guten, dass sie sich halt kennenlernen und wissen, wie ihre Laufwege sind und sowas. Das ist halt so ein bisschen ein Thema, was man schlecht einschätzen kann aktuell, weil man sie, ja, das ist alles sehr ungewiss. Und der neue Trainer dazu nochmal, der auch irgendwie einen eigenen Plan haben wird, wie er wann wo spielen wird, sein eigenes Label irgendwie da drauf stempeln wollen wird, auf das Spiel dann auch. Deswegen schwer zu sagen. Er hat doch oft gesagt, dass das die Saison halt quasi erstmal so eine Saison für ein A wird, wahrscheinlich. Und dass im nächsten Jahr, also nächste Saison, erst dann wieder richtig angegriffen wird. Ich bin optimistisch mit so einem 50-50, 8-8.
Boah, Dennis, du bist aber mutig.
Ich sag halt mutig, dass dann der Kyler einschlägt und die Taktiken vom Gannon auch einschlagen, dass alles gut laufen wird, dass sie dann schon mal quasi am Ende der Saison zeigen, was sie dann im nächsten Jahr alles dann leisten werden.
Also 8-8, ja. Wenn du deine Glaskugel gerade noch offen hast, guck doch noch mal bitte, in welcher Woche kommt Kyler denn zurück?
Gute Frage. Was ist vorhergesagt? War irgendwie 7 oder 8, oder? 6, 7? Wann war vorhergesagt, wann er kommen soll, laut Plan? Wisst ihr das gerade auswendig?
Das habe ich gerade, ehrlich gesagt, nicht auf dem Plan. Aber haut da schon in die Tasten, der guckt schon mal rein. Und ganz schnell natürlich die wichtige Sache noch, 8-8 geht ja gar nicht mehr, seitdem wir die 18 Spieltage haben.
Ah, stimmt.
17 Spiele.
Also 50-50 ist nicht. 8-9 oder 9-8, Dennis? Du musst
jetzt muss ich festlegen.
Ja. Du musst dich festlegen, sorry.
Dann werde ich ein bisschen pessimistisch schon sage 8-9. Mach mal 8-8-1.
Wow. Dennis, wenn das so kommen sollte, dann kriegst du von mir die beiden Bierkästen zugestellt, die ich von Josh gewonnen habe in der Wette mit Christian Kirk.
Warte, dann schulde ich Dennis 2 Bierkästen, weil bist
ja,
machst du gerade meine Wettschulden zu deinen?
Nee, ich verlagere meine Wettschulden nur. Weißt du, Josh, so fängt Outsourcing an.
Finde ich klasse, aber ich glaube, in München trinkst du halt besseres Bier als in Köln. Und ich glaube, das wäre in jeder Seite...
Da du in Köln kein Bier trinkst...
Okay, wow. Also mal ruhig mit den Jungs werden. Aber ja, ich meine, wenn du das mit Münchner vergleichst, das ist schon anders.
Das war ja Kölsch, ist doch kein Bier. Das ist doch,
ein Amisch. Ja, Bier ist es schon, aber ist halt auch kein halbes, ne? Oder kein weißes.
Wo ich nach Bayern kam, erst einmal schön die großen Gläser. So eine Masse ist schon was Schönes.
Das stimmt. Das stimmt.
Wir saßen gerade gestern bei uns noch am Tennisplatz und da wurden kleine Bier bestellt und dann wurde gefragt, wie klein. In Bayern würden sie sich jetzt auslachen. Da würdest du da deinen 0,5-Kugel hingestellt bekommen und dann wird gesagt, hier, nimm jetzt und sei ruhig.
Witzige Sache, meine alte Firma hatte einen internen Firmen-Website, so eine SharePoint-Seite, damals noch vor SharePoint. Und da haben sie immer so für die ganzen Branches weltweit diese Besonderheiten aufgelistet. Und ein Ami schrieb über München, they have glasses, you can see babies in it.
Okay, crazy. Das, aber gut, Recht hat er. Haben wir ja gerade auch dargestellt.
Genau. Nee, aber zurück zum 881 ist mein Tipp jetzt, so nagel ich fest. Und ich sag, der kommt zurück. Ja, in Woche 7.
Okay, also im Lumen Field in also Seattle wird Beispiel das erste Spiel.
Beispiel 8 wieder dabei.
Also in okay, 7 also
ist er fit. Nach 7 ist er fit, 8 ist er dabei.
Okay, also gegen die Baltimore Ravens in Woche 8 spielt keiner
das erste Spiel. 8 ist dann ja.
Ja, ist
nicht auf dem Schirm gerade? Ja, dann ja.
Okay.
Gegen die
Raben. Josh, was tippst du denn? Wann kommt Kyler zurück? Also ich sage Woche 11, 12, wenn überhaupt.
Ich glaube in dem Spiel gegen die Texans vielleicht, also Woche 11 tatsächlich, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Von der Timeline her frühestens, also wenn man der Theorie folgt, ne, du nimmst hier mindestens 9 Monate Zeit, was ja so das Mindestmaß ist oder so der Regelwert, wenn du über Kreuzbandrisse sprichst, dann wäre es Woche 4. Aber ich sag, also das wäre theoretisch frühestens, aber ich realistisch ist, glaube ich, viel eher Woche 11 oder halt nach der Bye-Week in Woche 15. Und dann sagst du, komm, mach die letzten 3 Spiele raus und dann ist gut.
Oh, und dann in Woche 15 direkt gegen die gefühlte, ja, Säbelzahntiger-Bande von den 49ers. Ja, Hosianna.
Ja, aber ich meine, der hat direkt Belastungsprobe, ne? Ich meine, gib ihm. Um es ja, mit den berühmten Worten von Shirin David zu sagen.
Okay, gut.
Sorry, wir haben die ersten Wochen so ein bisschen dieses Unberechenbarkeitsthema, weil neuer Trainer, neuer Gameplan ja. quasi und neue Spieler, die halt auch, wir haben recht viele neue Spieler, das alles ein bisschen unberechenbar ist. Plus das Quäntchen Glück für den einen oder anderen Pass, dass wir die auch ein paar Wochen gewinnen können.
Du weißt ja auch Stand jetzt nicht, klar, Colt McCoy ist der Spieler mit der meisten Erfahrung gerade im Quarterback-Raum. Das ist ja auch, wenn Kyler fit ist, so ganz klar. Aber ich glaube, Clayton Tune hätte theoretisch gesehen, wenn Colt bei Colt irgendwas zwicken sollte, auch die Möglichkeit zu starten. Sehe ich so.
Ja, gerade wenn du vielleicht sogar über die Schiene fährst, von wegen so, Clayton Tune ist langfristig der Backup-Quarterback der Arizona Cardinals, dann möchtest du ihn so früh wie möglich ins Development schicken.
Richtig, genau.
Rein hypothetisch. Ich meine, darüber werden wir später noch mehr philosophieren können, aber das wäre definitiv ein Ansatz, den ich jetzt schon antizipieren würde.
Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Deswegen wird das auch, finde ich, diese Personalie einfach zu beobachten, wird, glaube ich, auch schon sehr spannend.
Und ganz abgesehen, ja, sorry, ich dachte, dein Satz wäre fertig. Sorry.
Gut, mach weiter.
Ganz abgesehen davon erinnert es auch Kyler einfach nochmal an den Stellenwert des Jobs. Ja. Clayton Tune ist ein Rohprodukt, hat noch nie in der NFL gespielt, während wenn wir über Jeff Driscoll, Colt McCoy, David Blau sprechen, notorische Backup-Quarterbacks, vor denen hast du keine Angst. Ne? Und wenn du Clayton Tune ins Development schickst, und jetzt stell dir mal vor, der performt auch noch, ey, caramba, da wird als Kyler die Luft aber dünn.
Ja, ich glaube, da kriegt der gute kleine Mann mal kurz Schnappatmung.
Oh, wow. Wow, Lukas.
Hey, aber wir dürfen gespannt sein, was mit Clayton Tune passiert, auf jeden Fall.
Definitiv.
Gut. Jetzt kommen wir zu wichtigen Fragen zu deiner Person, Dennis.
Auch das noch.
Denn wir haben den Schedule analysiert, wir haben über das Transaction Wire gesprochen. Wir hätten jetzt so keine Cardinals-Themen mehr.
Darf ich keine Siegprognose abgeben, Lukas? Oder lässt
ja, du doch, was? Doch gerne. Nein, du darfst natürlich auch. Ich dachte nur, weil wir letzte Woche erst so eine abgegeben haben.
Ich möchte jetzt nicht mehr.
Ach komm, Josh. Einmal schnell Taschentuch über die Augen und dann geht's los. Komm.
Ein Wort direkt noch vorweg, ein Matchup, das ich noch relativ spannend finde, weil das da hatte ich eben keine Zeit für das zu sagen, ist das Matchup gegen die Texans tatsächlich in Woche 11, das ist so ein bisschen der Mini-Super Bowl für uns. Bei Woche 11 sind wir dann, sage ich mal, da hat sich unsere Saison schon abgezeichnet, hat sich die der Texans schon abgezeichnet und eventuell hast du das schon so ein bisschen Battle of the First Overall Pick, weißt du? Finde ich eigentlich ein ganz spannendes Ding. Ich meine, ja, ist relativ früh, ne? Die Saison 18 Wochen, aber rein hypothetisch wird auf jeden Fall ein lustiges Matchup. Das wollte ich auch noch reingeworfen haben. Und ansonsten, also wenn du mich jetzt nach meiner Win-Prognose fragen würdest, ich bin da weniger optimistisch als du, Dennis. Okay. Ich sehe zwar auch rein hypothetisch, dass das Überraschungsmoment so ein bisschen auf unserer Seite ist, dass wir auch gerade zum Beispiel an dem Beispiel der Seattle Seahawks letztes Jahr gesehen haben, dass es nicht immer auf die Namen und ne, das Resümee, ne, nicht Resümee, wie heißt es noch gleich? Hier, den Ruf, da gibt es ein fancy Wort für, aber egal, den Ruf deines Teams ankommt. Du denkst auch gerade nach, also mir fällt es jetzt
ja,
gerade nicht ein.
Ja, was du meinst, glaube ich, aber fällt es nicht ein.
Ja, bestimmt fällt es uns gleich ein. Pass auf. Wenn ich den Beitrag fertig habe, dann haben wir es. Also es kommt nicht immer auf den Namen oder auf den Ruf des Teams an, sondern tatsächlich auch einfach aufs Coaching. Du hast den Seattle Seahawks nichts zugetraut. Zu junges Team, Backup-Quarterback. Ja, auf einmal Playoff-Team mit dem richtigen Coaching. Also ich sehe das Überraschungsmoment auf jeden Fall auf unserer Seite, oder es kann zumindest auf unserer Seite sein. Andererseits, zu viele Fragezeichen können auch nicht gut sein. Aber ich gehe trotzdem damit, dass wir in der ersten Saison mit Jonathan Gannon mehr Reputation, Dankeschön, Reputation. Dennis, du bist der Retter. Jetzt habe ich den Faden aber verloren.
Du gehst davon aus, dass in der ersten Saison von Jonathan Gannon
mehr Siege als in der letzten Saison mit Cliff Kingsbury haben werden. Wir hatten letztes Jahr 4. Wir werden dieses Jahr 5 haben. Okay. Wir werden 5, was ist das dann? 5-12 gehen und damit den Third Overall Pick tatsächlich wieder haben. Aber die Texans werden den schlechtesten Rekord haben. Also haben wir auch den First Overall Pick. Also von daher Win-Win.
Ich bin da voll deiner Meinung. Ich gehe da auch mit 5 Siegen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht viel mehr werden. Gerade vor den ganzen Hintergründen, die wir eben schon erläutert haben. Aber ich bin trotzdem sehr hyped, weil ihr vollkommen recht habt. Gerade auch, was die Reputation des Teams angeht, etc. pp.
Das Wort musstest du jetzt extra nochmal benutzen, ne?
Ja, hatte ich Bock drauf.
Ja, schön.
Konnte ich einbringen.
Ist okay. Ich hab noch einen Punkt noch.
Gerne, hau raus.
Wir haben ja dieses Jahr kein Thursday Night Game.
Richtig, wir haben gar kein Primetime Game.
Genau. Was ich gut finde, weil es sind die Spiele, wo ich am Donnerstagnacht quasi gucken muss, Freitag im Büro wieder mies drauf bin, ist ja ganz okay, dass ich dann entsprechend mal nicht die Nacht durchmachen muss. Zu oft.
Ja, ich persönlich finde das auch gar nicht schlecht. Ich glaube, wir haben das letzte Woche diskutiert vor dem Schedule Release. Und wir waren ja auch der Meinung, es kann dir als Team auch eigentlich ganz gut tun, weil du nicht in diesem Brennglas von Amerika bist, wo wirklich jeder auf das Spiel guckt und dich durchanalysiert, sondern du kannst halt dein Ding machen und
vorbei
ein bisschen unterm Radar eventuell.
Dennis?
Ihr habt doch gesagt letztes Mal, du hast natürlich auch verkürzte Preparation Time, auch wieder das Thema, dass du halt, das ist alles doof.
Ja.
Das ist wie wenn du Bundesliga Montagabend spielst und Freitag wieder spielst. Das ist auch dann.
Ja, oder international in der Woche dann.
Oder so, genau. Das ist ja immer das Thema.
Noch besser. Ja. Ne? Genau, wobei, wenn du zum Beispiel in das Christmas Game denkst, ja, das ist vielleicht jetzt nicht naturell Primetime, aber du bist das einzige Spiel, das gerade läuft. Ne? Also, zum Beispiel. So.
Ja, stimmt schon. Gut. Dennis, jetzt zu den Fragen zu dir. Es gibt da so mittlerweile mehrere Fragen, die sich etabliert haben, und da wir noch ein paar Minuten auf der Uhr haben, kriegst du jetzt das bunte Potpourri ab.
Ich bin gespannt.
Und Josh lacht so schön, der darf direkt mit der ersten Frage anfangen.
Das Fragengulasch quasi.
Richtig, ja. Genau.
Wir haben die Debatte letzte Woche, Lukas? Haben wir die Debatte letzte Woche geöffnet? Ja. Und wir haben schon einige Impressionen unter dem Podcast-Post bekommen. Von irgendwelchen kompletten random Trolls, die ihr Nutella ohne Butter essen. Ah, sorry, aber Leute, das könnt ihr mir nicht erzählen. Dennis ist nicht dabei, oder Podcast-Papi ist nicht dabei, sagen wir so. Der kann jetzt hier gar nichts, Kamelle. Weil Lukas und ich, bei uns gehört Butter unter Nutella. Dennis, wie ist das bei dir?
Definitiv, muss drauf. Also Butter als Grundschicht quasi und dann oben drauf Nutella. Es sei denn, diese eine Ausnahme, du hast diese Milky Way-Creme, das ist beides drin, diese Mischcreme. Dieser ohne auch okay, ohne Butter. Und generell Mett ohne Butter.
Ja, bitte. Doch, Mett ohne Butter, ja.
Mett ohne Butter,
Mett
ohne Butter.
Aber mit Zwiebel.
Definitiv.
Ja.
Salz also, drauf, ein bisschen Zwiebeln drauf, schön.
Ihr kennt doch die Grundregel für Mett.
Zwiebeln.
Am besten pur? Ein Finger Butter, 2 Finger Mett. Heiliger Bimbam. Wo seid ihr hinterm Mond aufgewachsen?
Oder Junge, was? Die Regel habe ich für was anderes, aber nicht für Matt.
Das ist eine Debatte für eine andere Folge. Aber Dennis, erzähl uns doch noch bitte, was für ein Autofahrer du bist.
Seitdem ich Dashcam-Videos schaue, sehr ruhiger.
Ah, du guckst diese von Sascha. Ich sehe dich.
Unter anderem. Ich habe auch eigene Dashcam-Auto, von daher auch schon ein paar Sachen eingeschickt.
Hey, nicht schlecht.
Ich habe ein paar Sachen gesehen, wo ich denke so, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist gleich sofort so, klick, klick.
Ja.
Sachen gesehen, wo ich denke, so, wenn du es einmal erzählen würdest, glaubt dir das keiner.
Ja, also, Arbeitskollege von mir hat auch eine im Auto. Und was der mir teilweise schon mit Videos geschickt hat, da, also, da, dass man dabei ruhig bleibt, da saß ich auch im Büro und hatte schon die Ausrufe auf den Lippen, aber du musst dich dann ja zurückhalten.
Ich habe halt einen Firmenwagen und fahre halt viel rum, deswegen fand ich es so sinnvoll anzuschaffen, eine Dashcam selber zu haben. Und wenn du diese Videos siehst, du wirst selber auch ein bisschen, ja, du siehst, was schiefgehen kann und wie eng es werden kann.
Ja.
Und dann lernst du irgendwo, ich zumindest, dass ich mich auch zurücknehme und sage, nee, komm, die Lücke muss nicht sein. Ich kann danach einscheren, es passt schon. Hab's nicht so eilig, ich will ankommen.
So ist es. Nicht so wie der Martin, der mit seiner Knutschkugel, oder wie nennt er sie noch gleich? Was, Knutschkugel? Ich weiß es nicht. Nee, Grüße an Martin an der Stelle.
Es war nicht
Knutschkugel. Irgendwas mit Perle. Der jagt ja durch die Gegend mit seinem VW Plus.
VW
Up. Sorry. Shame on das me. Da,
sofern das den rasen kann. Ich meine, es ist ein Up.
Ich finde eigentlich noch viel schaderer. Nee, das gibt's nicht.
Sehr so gut,
viel
Lukas.
Bescheidener. Dass es kein Up GTI ist. Den hat der VW ja auch auf den Markt geworfen. Aber Martin, wenn du das hier hörst, ne, denk dran, nächstes Auto wird der Up GTI von VW.
Wenn du das hier hörst, ist ziemlich nicht optimistisch, nicht pessimistisch,
natürlich
sehr realistisch. Aber zum Ende der Folge wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Lukas. Ich wollte nochmals einen Shoutout an die Community geben. Ich habe einfach, weißt du, wir machen das ja eh jede Woche, bevor wir die neue Folge hochladen oder auch jetzt die neue Folge aufnehmen. Wir schauen nochmal nach, ey, wo sind wir Hörerzahlen technisch jetzt bei den letzten Folgen. Abgesehen davon, dass die letzte Folge schon wieder 600 hat. Leute, entspannt euch. Die Folge Let Chef Monty Cook hat mittlerweile 800 Hörerinnen. Entschuldigung, was?
Das geht nicht nach oben.
Es ist wirklich sky's the limit. Es ist egal aus welchem Grund, egal ob ihr neu dazugekommen seid, egal, es bedeutet uns halt einfach so unheimlich viel. Wir machen das jetzt seit 2,5 Jahren und gerade das Development in den letzten Monaten oder halt auch über die letzten Jahre hinweg, einfach diese, wie viele von euch Trotteln uns zuhören, ist total geil. Und wir könnten das nicht machen, wenn ihr nicht wärt. Uns würde es keinen Spaß machen, wenn ihr euch das nicht geben würdet. Und auch gerade die Interaktionen in den WhatsApp-Gruppen, die Beiträge, die Dennis uns immer schickt. Einfach nur nochmal einen riesen Shoutout an euch alle da draußen. Und nächste Community-Folge macht's wie Dennis. Ich glaube, Dennis, ich würde dich jetzt nochmal zu einem Appell auffordern. Wenn du was aus heute mitgenommen hast, was wäre das?
Mit euch quatschen macht immer definitiv viel Spaß. Mehr als zuhören sogar noch. Also deswegen macht mit. Es macht einen Spaß.
Also, ich muss sagen, viel schöner kann man die Folge nicht beenden.
Wahr.
Und deswegen, Dennis, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns mit dir hat es uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast und für den Podcast-Papi heute eingesprungen bist. Josh, auch wieder vielen Dank an dich. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Gleichfalls.
Bird Gang, nice, dass ihr mit dabei wart. Lasst uns die 1000 knacken, das ist hier der Aufruf. Lassen Sie 1000 Zuhörer knacken, sky's the limit, wie schon angesprochen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.